Das Buch Ruth, Teil 2. Mein Gebet bei diesen Vorbereitungen war: Herr, lass mich deine fürsorgliche, liebende Hand in dieser Geschichte der Ruth erkennen. Und das wünsche ich heute Morgen uns allen, dass wir diese liebende, fürsorgliche Hand in dieser Geschichte erkennen, aber auch in der Geschichte unseres eigenen Lebens, in unseren eigenen Anfechtungen, Nöten und Bedrängnissen. Wenn Gott so führt, sind wir dann, oder diese zwei Frauen, jetzt Marionetten in den Händen Gottes? Ein klares Nein. Er lässt uns in seiner Liebe unseren Willen. Wir bleiben eigenständige, entscheidungsfähige Menschen. Darum sagte ich schon letztes Mal, Gott kann auf unseren krummen Linien gerade schreiben. Vielleicht, weil wir in Krisen leichter lenkbar sind, weil wir mehr auf ihn hören. Heute Morgen nun schauen wir uns das zweite Kapitel des Buches Ruth an. Aber vorher noch ein kurzer Rückblick vom letzten Mal. Naomi erlebte im Moabiterland, in das sie ausgewandert war, wegen einer Hungersnot in Judäa eine Tragödie. Sie verlor ihren Mann und ihre beiden Söhne, die verheiratet waren mit Orpa und Ruth. So blieben also diese drei Frauen als Witwen alleine zurück. Naomi war verbittert und sah für sich keine Zukunftsperspektive in Moab. Und der allmächtige Gott lenkte ihr Herz und sie entschloss sich wieder nach Bethlehem zurückzukehren, weil sie gehört hat, dass es wieder Brot gäbe in Bethlehem. Sie wollte aber ihre zwei Schwiegersöchter davon abhalten, um mitzugehen, sodass sich Orpa wie auch Ruth entscheiden mussten. Ich denke, Gott verlangt, dass sie eine persönliche Entscheidung treffen, für ihn oder gegen ihn. Und die Entscheidung war folgende: Orpa ging zurück zu ihrem Volk, Ruth aber entschied anders. Und der entscheidende Vers im ersten Kapitel, diese wichtige Entscheidung, möchte ich noch einmal vorlesen. Erstes Kapitel, der Vers 16. Ruth antwortete: Rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben sein. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Was für eine Entschlossenheit! Diese Entscheidung war eine klare Umkehr zu dem lebendigen und wahren Gott Israels. Ich denke, hier war mehr als nur starke Zuneigung zu Naomi. Dein Gott ist mein Gott. Ruth verließ bewusst die Götter Moabs, um sich dem Gott Israels ganz anzuvertrauen. Und der gnädige Gott sah dieses entschiedene Herz der Ruth, das Herz, das sich für ihn, den Allmächtigen, entschieden hat. Gott, er sieht auch unser Herz. Da müssen wir uns nichts vormachen, auch wenn wir schwach sind und wenn wir Fehler machen und Fehler gemacht haben, kann er doch alles zum Guten wenden. Naomi und Ruth kamen also zurück nach Bethlehem zur Zeit der Gerstenernte. Gerstenernte steht für Auferstehung, Neuanfang, ein Neubeginn. Und jetzt schlägt der lebendige Gott im Leben von Ruth und auch von Naomi ein neues Kapitel auf. Wegen ihrer Hingabe zu Naomi und Gott konnte der Herr sie für eine große Aufgabe berufen. Ich teile dieses zweite Kapitel wieder in drei Abschnitte ein. Und wir wollen in diesen drei Abschnitten drei wichtige Dinge bzw. Personen beobachten. Erster Abschnitt, Verse 1 bis 3, die Arbeit der Ruth, wie sie gearbeitet hatte, wo sie gearbeitet hatte. Zweiter Abschnitt, Verse 4 bis 18, die Barmherzigkeit des Boas, wie er mit seinen Arbeitern umgeht und auch mit der Ruth. Und der dritte Abschnitt, Vers 19 bis 23, die Reaktion der Naomi. Sie sieht langsam die fürsorgliche Hand Gottes. Ich lese die ersten drei Verse. Es war aber ein Mann, ein Verwandter des Mannes der Naomi, von dem Geschlechte Elimelechs mit Namen Boas. Der war ein angesehener Mann. Und Ruth, die Moabiterin, sprach zu Naomi: Lass mich aufs Feld gehen und Ehren auflesen bei einem, von dessen Augen ich Gnade finde. Sie aber sprach zu ihr: Geh hin, meine Tochter. Und sie ging hin und las auf den Schmidt danach auf dem Felde. Und es traf sich, dass dieses Feld dem Boas gehörte, der von dem Geschlecht Elimelechs war. Nun sind beide Frauen in Bethlehem, doch das Leben ist nicht einfach. Ja, es ist eher mühsam. Ruth wollte der Naomi das Arbeiten auf einem Felde, den ich sie nachlese, die Arbeit einer niedrigen Magd ersparen und wollte daher für beide arbeiten und für beide sorgen. Ruth ist umgekehrt zum lebendigen Gott und doch ist ihr Leben mühselig, vielleicht mühseliger denn je. Sie kann nicht sagen: Jetzt glaube ich an den richtigen Gott, jetzt ist alles bestens. Nein, ein mühseliges Leben wartet auf sie. Mit harter und strenger Arbeit musste sie für sich und Naomi sorgen. Aber für Gott ist nicht dieser Lebensabschnitt der Ruth das Wichtigste, sondern das Ziel, das er erreichen will mit ihr. Das Ziel, das er mit ihr vorhatte. Und hier sehe ich Parallelen zu unserem Leben. Auch wir sind umgekehrt, glauben an Jesus und trotzdem ist das Leben doch oft mühsam, mühselig. Krankheiten, Krisen, Probleme, Schwierigkeiten, Bedrängnisse, ja, das alles kann das Leben eines Christen mühselig und schwierig machen. Diese Aussage, vielleicht habt ihr sie schon gehört: Nimm Jesus an, dann wird alles besser, dann geht es dir gut, die stimmt so nur nicht ganz. Vielleicht dann, wenn wir das Ziel vor Augen sehen und nicht aus den Augen verlieren. Das Ziel, die Ewigkeit bei Jesus zu vollbringen. Aber der Weg dorthin kann mühselig sein, gepflastert mit Bedrängnissen und Problemen. Jesus hat uns nicht ein Leben ohne Mühsal versprochen. Er hat zwar gesagt: Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Aber das Wichtigste ist, einmal das Ziel, bei ihm zu sein, für immer, ewig, das ist unser Ziel. Zurück zu dem Buch Ruth. Der lebendige und wahre Gott lenkte es so, dass er Ruth zufällig unter Anführungszeichen gesetzt auf das Feld des Boas brachte. Lass mich aufs Feld gehen und Ehren auflesen, bei einem, vor dessen Augen ich Gnade finde, so sagte sie zu Naomi. Ruth hoffte darauf, dass ein Gutsbesitzer ihr Gnade erweisen würde und schließlich ist es die Gnade Gottes, die sie in richtiger Weise führt. Sie hätte auch Naomi fragen können: Bitte Naomi, gib mir einen Tipp, wo ich arbeiten soll. Du kennst doch die Leute von früher. Wer gibt mir eine Chance? Wer könnte großzügig sein? Oder bei wem gehe ich lieber nicht hin? Nein, sie vertraute auf Gott und seine Gnade. Der Gott Israels, der nun auch ihr Gott war, auf den setzte sie ihre Hoffnung, dort Arbeit zu finden, wo ihr Gnade zugewendet wird. Sie war ja arm und ohne viele Rechte in Bethlehem, aber sie ging den Weg des Glaubens. Sie vertraute und hoffte auf Gott, für den sie sich entschieden hatte. Glauben und Vertrauen lässt sich nicht trennen und er führt es so, dass sie genau auf dem Felde des Boas arbeitete. Es bedurfte dazu keinen Anstoß oder keinen Tipp von Seiten Naomis. Ja, ich habe mich gefragt, wie schaut es bei mir aus? Wie schaut es bei mir aus, wenn ich in einer schwierigen Situation stecke oder sonst ein Problem ansteht, das gelöst werden muss? Vertraue ich auf meine eigenen Überlegungen und eigenen Gedanken? Oder steht über meinen Überlegungen das Vertrauen auf den Herrn Jesus? Ich sage nicht, dass wir nicht überlegen, nicht nachdenken sollen und nicht unseren Verstand einschalten. Denn Überlegungen sind schon gut und in Ordnung. Wir müssen ja planen und Entscheidungen treffen. Aber haben wir auch das Vertrauen im Herzen, dass der Herr alles richtig führen wird? Sind wir offen für Gott und seine Führung? Wie heißt es in Sprüche 3,5? Ein bekannter Vers: Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Ruth überlegte nicht viel hier. Sie vertraute und hoffte auf den Gott Israels. Ruth ging mit kindlichem Vertrauen und Glauben voran. Und sie war sich nicht zu schade für diesen geringen Dienst der Nachlese. Das war die Arbeit der Ärmsten, die nichts Eigenes hatten. Was andere bei der Ernte liegen ließen, weil sie sich nicht noch einmal extra bücken wollten, durften dann die Armen aufsammeln. Das regelte Gott in 3. Mose, Kapitel 23 so. Dort steht, wenn er aber die Ernte eures Landes einbringt, so sollst du dein Feld nicht bis an den Rand abernten und keine Nachlese deiner Ernte halten, sondern es dem Armen und dem Fremdling überlassen. Ich, der Herr, bin euer Gott. Ruth hatte also als Fremde sogar das Recht, auf diese Art für sich und Naomi zu sorgen. Sie wird ja immer noch als Moabiterin bezeichnet, auch nach ihrer Hinwendung zu Gott ist sie keine Jüdin. Nun aber Recht haben und Recht bekommen sind oft zwei Paar Schuhe. Und die Zukunftsaussicht von Ruth heißt mühsame Arbeit einer niedrigen Magd. Aber jetzt nimmt die Geschichte einen besonderen Lauf und wir kommen zum zweiten Abschnitt. Boas betritt die Bühne dieser Geschichte. Ich lese dazu die Verse 4 bis 7. Und siehe, Boas kam eben von Bethlehem und sprach zu den Schnittern: Der Herr sei mit euch. Sie antworteten: Der Herr segne dich. Und Boas sprach zu seinem Knecht, der über die Schnitter gestellt war: Zu wem gehört das Mädchen? Der Knecht, der über die Schnitter gestellt war, antwortete und sprach: Es ist eine Moabiterin, die mit Naomi gekommen ist aus dem Land der Moabiter. Sie hat gesagt: Lass mich doch auflesen und sammeln hinter den Garben und den Schnittern nach. Und ist gekommen und dageblieben von morgens an bis jetzt und hat nur wenig ausgeruht. Boas, der eine ganz wichtige Rolle in dieser Geschichte spielt, tritt in Erscheinung. Boas, ein Bild auf den Sohn Gottes, Jesus Christus, ihn wollen wir etwas genauer betrachten. Man beachte, wie er seine Arbeiter, Knechte und Mägde begrüßt. Der Herr sei mit euch. Er wünschte sich, dass Gott die Arbeit seiner Arbeiter führt. Er führte selbst ein Leben vor den Augen Gottes. Er widerspiegelt hier die Freundlichkeit Gottes, die uns in Jesus Christus erschienen ist. Er kam nicht aufs Feld und sagte: Wie kommt ihr vorwärts? Macht etwas vorwärts, wir haben noch andere Felder zum Ernten, behält euch etwas. Nein, er wünschte ihnen, dass Gott mit ihnen ist. Er wusste, wenn Gott mit seinen Knechten und Mägden ist, dann ist auch er gesegnet. Das war sein Charakter. Er wollte auch für seine Knechte und Mägde das Beste. Und die Antwort der Knechte: Der Herr segne dich, zeigt mit wenigen Worten das Verhältnis von Arbeiter zu Arbeitgeber und umgekehrt. Wenn ihr Herr gesegnet ist, dann sind sie es auch. Seine Knechte und Mägde, die dem Boas untertan waren, waren dem Boas wichtig. Er beachtete sie. Ein vorbildliches Verhalten zu seinen ihm untergebenen Mitmenschen. Nicht von oben herab, nein, so wie Jesus eigentlich selbst gesagt hat: Der Erste soll euer Diener sein. Ja, genauso wie unser Herr Jesus, wie wir unserem Herrn Jesus wichtig sind, jeder einzelne von uns ist ihm wichtig, du bist ihm wichtig, er hat Acht auf jeden von uns und will das Beste. Er hat uns gesegnet und will uns segnen. Das können wir nachlesen in Epheserbrief. Gepriesen sei der Gott und Vater steht dort, unseren Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Region in Christus. Leider kann es schon vorkommen, dass wir das vielleicht immer wieder einmal aus den Augen verlieren. Aber gerade dann ist er da. Er trägt uns und verspricht: Ich bin bei euch alle Tage. Und dann sah er Ruth und erkundigt sich, wer sie sei, da er sie nicht als eine seiner Mägde erkannte. Vielleicht hat sie ihm auch gefallen. Es könnte schon sein, ich weiß es nicht. Er erfuhr, dass sie bis jetzt hart gearbeitet hat, von frühem Morgen an bis jetzt. Der Knecht, der über die Schnitter gestellt war, antwortete und sprach: Es ist eine Moabiterin, die mit Naomi gekommen ist aus dem Land der Moabiter. Und davon hatte er ja gehört. Das war ja ein Stadtgespräch in Bethlehem, dass Naomi alleine mit ihrer Schwiegermutter aus Moab zurückgekehrt ist. Und dann redete Boas die Ruth persönlich an. Dazu lese ich die Verse 8 bis 12. Da sprach Boas zu Ruth: Hörst du wohl, meine Tochter, du sollst nicht auf einen anderen Acker gehen, um aufzulesen. Geh auch nicht von hier weg, sondern halte dich zu meinen Mägden. Und siehe, wo sie schneiden im Felde, da geh ihnen nach. Ich habe meinen Knechten geboten, dass dich niemand antaste. Und wenn dich dürstet, so gehe hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was meine Knechte schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht und beugte sich nieder zur Erde und sprach zu ihm: Womit habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, dass du mir freundlich bist, die ich doch eine Fremde bin? Boas antwortete und sprach zu ihr: Man hat mir alles gesagt, was du getan hast, an deiner Schwiegermutter nach deines Mannes Tode, dass du verlassen hast deinen Vater und deine Mutter und dein Vaterland und zu einem Volk gezogen bist, das du vorher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir deine Tat, und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Das ist schon interessant. Er betet, dass der Herr ihr alles vergelten soll, und er wird selbst seine eigene Gebetserhörung. Auf dem Acker des Boas arbeiteten die, die zu ihm gehörten, und die unter seinem Schutze stehen, die von ihm geführt wurden. Er stellte sie unter den Schutz seiner Knechte, die wiederum unter seinem Schutze standen. Er sah, dass sie bei dem Herrn, dem Gott Israels, Zuflucht gesucht hatte, und als gläubiger Israelit gewährte er diese Zuflucht, Schutz und Sicherheit. Er lädt Ruth ein, bei ihm und seinen Leuten zu bleiben. Er bot ihr auch Wasser an gegen den Durst. Ihm wurde berichtet, was sie für ihre Schwiegermutter alles getan hatte. Und er sah ihr liebendes, aufrichtiges, glaubendes Herz. Diese Worte von Boas ruft er auch uns zu, oder ruft es auch uns zu. Höre, meine Tochter, höre, mein Sohn, du sollst nicht auf einen anderen Acker gehen. Nur wo Jesus der Mittelpunkt ist, dort ist das wahre Feld des wahren Boas. Jesus will auch uns Schutz und Geborgenheit geben. Und wir finden diesen Schutz und diese Geborgenheit auf keinem anderen Acker. Wir finden diese Geborgenheit nur bei Jesus. Kein anderes Angebot der Welt gibt diesen Schutz und diese Sicherheit. Wahrer Schutz und Sicherheit finden wir nur bei Jesus. Diese Fürsorge des Boas ist schon beachtlich. Er hat seinen Knechten geboten, dass sie niemand antaste. Und wenn sie Durst hat, bekommt sie zu trinken. Das erinnert mich, als Jesus am letzten Tag eines Festes auftrat und rief: Wer da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wie Boas sagte: Wenn du Durst hast, dann komme zu mir und trinke. Als nun Ruth diese gütigen Worte des Boas hörte, warf sie sich ihm zu Füßen. Womit habe ich Gnade gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, da ich doch eine Fremde bin? Liebe Geschwister, habt ihr euch auch schon manchmal diese Frage gestellt? Warum habe gerade ich Gnade gefunden? Warum habe ich gerade das Evangelium annehmen können, andere nicht? Ja, wir müssen dankbar sein für seine nie endende Liebe und Gnade. Denn er hat sich selbst für dich und mich hingegeben. Größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Johannes 15, 13. Waren wir seine Freunde? Nein, wir waren noch seine Feinde, als er sich für uns hingegeben hat. So wie steht es im Römer 15. Er starb für solche Sünder und Rebellen, wie wir alle waren. Welche Gnade, welche unverdiente Liebe. Können wir es fassen? Ruth war auch eine Frau aus einem heidnischen, feindlichen Land. Boas sah sie und nahm sie an. Ich lese weiter die Verse 13 bis 16. Sie sprach: Lass mich Gnade vor deinen Augen finden, mein Herr, denn du hast mich getröstet und deine Magd freundlich angesprochen. und ich bin noch nicht einmal wie eine deiner Mägde. Boas sprach zu ihr, als Essenszeit war, komm hierher und iss vom Brot und tauche deinen Bissen in den Essigtrank. Und sie setzte sich zur Seite der Schnitter. Er aber legte ihr geröstete Körner vor, und sie aß und wurde satt und ließ noch übrig. Und als sie sich aufmachte zu lesen, gebot Boas seinen Knechten und sprach, lasst sie auch zwischen den Garben lesen und beschämt sie nicht. Auch zieht etwas für sie aus den Garben heraus und lasst es liegen, dass sie es auflese, und niemand schelte sie darum. Diese Worte des Boas waren sicherlich heilsamer Balsam für das Herz der Ruth. Die fremde Moabiterin von einem feindlichen Land erfährt Beachtung und Annahme. Sie sah sich nicht nur geduldet, sondern angenommen, denn er war sehr, sehr großzügig zu ihr. Und ist das nicht auch ein Herzenswunsch von uns allen, angenommen zu sein, beachtet zu werden, geliebt zu werden? Jesus nimmt jeden von uns an, ohne Vorbedingung, weil er uns liebt. Und wenn Jesus uns annimmt, sollen auch wir uns gegenseitig annehmen. Aus den Garben sollen sie etwas herausziehen und liegen lassen, gebot er den Knechten. Das war sicher nicht üblich, aber Boas wollte Ruth reichlich segnen. Welch eine Fürsorge von Boas! Er ist nicht nur gnädig und lässt sie auf seinem Felde Ehren nachlesen, sondern er hat sie sogar getröstet in ihrer Situation. Er wusste, wie schwer sie es als mittellose Ausländerin hat. Und er stillte ihren Durst und Hunger. Persönlich gab er ihr geröstete Körner und sie wurde satt. Ja, sie ließ sogar noch übrig. Welche freundliche Fürsorge von Boas. Der Name Boas bedeutet ja, in ihm ist Stärke. Er hatte die Stärke und die Macht, ihr im Überfluss zu geben. Genau wie unser Herr Jesus. In ihm ist auch Stärke und Macht. Bei ihm finden wir wahren Trost in manchen Situationen unseres Lebens. Er kennt unsere Schwachheit in manchen Situationen und er kennt auch unser Versagen. Und trotzdem stillt er unseren Durst und unseren Hunger, wenn wir zu ihm kommen und uns ihm anvertrauen. Der Herr Jesus gibt auch im Überfluss. Er sagt selbst, ich bin gekommen, auf dass sie Leben haben und es im Überfluss haben. Er gibt uns neues, ewiges Leben. Das ist unser Ziel. Kommt her zu mir, und ihr mühselig und beladen. Ich will euch erquicken, sagt er, Matthäus 11, 28. Er will uns sättigen und trösten. Ja, es ist ein großes Vorrecht, mit dem wahren Boas, dem Herrn Jesus, verbunden zu sein. Es gilt, ihn nicht allein als Retter zu erkennen, sondern sich ihm auch als dem Herrn unterzuordnen. Und vor allem seine heilbringende Gnade zu erkennen, das Geschenk der Erlösung. Er ist ja ganz persönlich der Herr und Gebieter eines jeden Erlösten. Er ist auch das Haupt des Leibes seiner Gemeinde. Er soll immer der wahre Mittelpunkt sein. Ich lese weiter die Verse 17 und 18. So las sie bis zum Abend auf dem Felde und klopfte die Ehren aus, die sie aufgelesen hatte. Es war ungefähr ein Scheffel Gerste. Und sie hob's auf und kam in die Stadt, und ihre Schwiegermutter sah, was sie gelesen hatte. Zog Ruth hervor und gab ihr, was sie übrig behalten hatte, nachdem sie satt geworden war. Ruth arbeitete also hart bis zum Abend, keine leichte Arbeit, in der heißen Sonne Israels, den ganzen Tag in gebückter Haltung. Bei diesem Gedanken bekomme ich ja schon Rückenschmerzen. Und was sie aufgelesen und ausgeklopft hatte, waren dann circa 20 Kilo Gerste, eine überdurchschnittlich große Menge. So überströmend wurde Ruth vom großzügigen Boas gesegnet. Und jetzt beachten wir nochmals die Reaktion der Naomi, der dritte Abschnitt. Ich lese die Verse 19 bis 23. Da sprach ihr Schwiegermutter zu ihr, wo hast du heute gelesen? Wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei der, der dir freundlich gewesen ist. Sie aber sagte ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte, und sprach, bei dem Mann, bei dem ich heute gearbeitet habe, der heißt Boas. Naomi aber sprach zu ihrer Schwiegermutter, Tochter, Gesegnet sei er von dem Herrn, der seine Barmherzigkeit nicht abgewendet hat von den Lebendigen und von den Toten. Und Naomi sprach zu ihr, der Mann steht uns nahe, er gehört zu unseren Lösern. Ruth, die Moabiterin, sprach, er sprach auch zu mir, du sollst dich zu meinen Leuten halten, bis sie mir alles eingeerntet haben. Naomi sprach zu Ruth, ihrer Schwiegermutter, es ist gut, meine Tochter, dass du mit seinen Mägden hinausgehst, damit dir nicht jemand auf einem anderen Acker etwas zuleide tue. So hielt sie sich beim Ehrenlesen zu den Mägden des Boas, bis die Gerstenernte und Weizenernte beendet war. Und dann blieb sie bei ihrer Schwiegermutter. Ruth nahm also diesen schweren Sack Gerste und brachte ihn zu ihrer Schwiegermutter. Und Naomi, ihre Schwiegermutter, wurde neugierig. Wo hast du heute aufgelesen? Wo hast du gearbeitet? Naomi hat gemerkt, dass Ruth bei jemandem gearbeitet hat, der ihr viel Gutes erwiesen hatte, der großzügig war und von dem sie besonders beeindruckt geworden ist. Und sie segnete diese Person, bevor sie weiß, wer es ist. Und jetzt verrät Ruth seinen Namen. Sie war auf dem Felde des Boas. Jetzt erkennt Naomi, dass Gott alles wunderbar führt. Und sie spricht nochmals einen Segen aus. Gesegnet sei er vom Herrn, der seine Barmherzigkeit nicht abgewendet hat von den Lebendigen und von den Toten. Naomis Herz ist jetzt voller Dankbarkeit. Sie schließt hier ihren verstorbenen Mann Elimelech und ihre Söhne Machlon und Kilion mit ein. Da ist mir ein Lied in den Sinn gekommen. Das heißt, du verwandelst meine Trauer in Fröhlichkeit. Du nahmst meine Last auf dich und so weiter. Und ich denke, genau das erlebte nun Naomi. Ihre traurige, verbitterte Haltung wurde ihr weggenommen und in Freude verwandelt. Sie erkannte, dass ihr Gott, von dem sie zuerst glaubte, dass er ihr viel Bitteres angetan hatte, alles zum Guten wenden wird. Gott segnete sie und war barmherzig. Und er benutzte dazu Boas als sein auserwähltes Werkzeug. Durch Boas waren beide Frauen gesegnet und wurden erfreut. Gott hat sich ihrer angenommen. Erleben wir das nicht auch manchmal so? Wir sind niedergeschlagen, wir sind freudlos, wir sind friedlos, mutlos, weil etwas aus dem Ruder gelaufen ist oder etwas läuft nicht so, wie wir es gerne hätten. Womöglich klagen wir auch noch Gott an und glauben, er meint es nicht gut mit uns. Und plötzlich ändert sich die Situation. Und wir sehen, wie sich die Lage verändert, zum Guten verändert. Es kommt wieder Freude und Zuversicht. Ich denke, das hat schon jeder so erlebt. Naomi erinnert sich jetzt daran, dass Boas einer der Verwandten ist, die als Löser in Frage kommen. Ich habe das schon letztes Mal erwähnt, dass es in Israel eine Ordnung gab, dass wenn eine Frau ihren Mann verlor, bevor sie Kinder hatte, dann war der Bruder ihres verstorbenen Mannes verpflichtet, mit ihr die Schwagerehe einzugehen und so seinem Bruder Nachkommen zu schaffen. Das regelt 5. Mose 25, die Verse 5 bis 6. Dort heißt es, wenn Brüder beieinander wohnen und einer stirbt ohne Söhne, so soll seine Witwe nicht die Frau eines Mannes aus einer anderen Sippe werden, sondern ihr Schwager soll zu ihr gehen und sie zur Frau nehmen und mit ihr die Schwagerehe schließen. Und der erste Sohn, den sie gebiert, soll gelten als der Sohn seines verstorbenen Bruders, damit dessen Name nicht ausgetilgt werde aus Israel. Da Naomis Söhne nicht mehr lebten, könnte ein nächster Blutsverwandter diese übernehmen, damit das Geschlecht des Elimelech weiter besteht. Das Bekenntnis, mein Gott ist König, wäre dann wieder lebendig. Ruth wusste wahrscheinlich noch nicht so viel, und nicht so gut Bescheid über diese Anordnungen und Gesetze und Gedanken Gottes, was diese Dinge betraf und was ein Löser überhaupt für sie bedeutet. Darum sprach sie weiter, denn für sie war wichtig, was Boas ihr noch gesagt hatte. Du sollst dich zu meinen Leuten halten, bis sie mir alles eingeerntet haben. Auch Naomi hielt das für gut, dass sie mit den Mägden von Boas zusammenblieb. Bedeutet es doch Schutz und Bewahrung der alleinstehenden jungen Frau. Die Zukunftsaussichten von Naomi und Ruth hellten sich auf und die Zuversicht in ihren Gott wuchs wieder. Naomi sah, wie er, der Gott Israels, alles wunderbar führte. Ist es nicht so, dass wir auch manchmal in einem tiefen Trauertal sind oder in ein tiefes Trauertal kommen und sehen erst viel später, wie Jesus uns wunderbar durchgeführt hat und sich im Nachhinein gesehen alles zum Guten gewendet hat? Darum heißt es ja auch, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, weil wir doch oft vergessen, wie gut Gott ist. Zumindest ich vergesse es oft. Nehmen wir uns ein Beispiel an Ruth, wie sie dem Herrn vertraut in dieser schwierigen Anfangszeit in Israel. Und auch an Naomi, wie ihr Vertrauen nach der Enttäuschung und Verbitterung wieder wächst. Der lebendige Gott ist da. Jesus ist für uns da. Amen.